Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Liebe, vermutlich wird über kaum ein anderes Thema so viel gesungen, geredet, philosophiert. Und kaum was anderes führt zu so vielen Tränen, Herzschmerz, aber auch Glücksgefühlen. Doch eigentlich kann niemand so richtig erklären, was das eigentlich ist, die Liebe.
Um Liebe jedenfalls soll es bei uns heute gehen, um Liebe und um Sexualität. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Mikro-Europa-Sendung heute am letzten Julitag. Am Mikrofon sind Hanna Spahnhehl und Maximilian Heim.
Sag mal, Max, wird das jetzt eigentlich so eine zweite Ausgabe von Dr. Sommer? Oder was passiert hier eigentlich?
Naja, wir versuchen heute in jedem Fall mal zu klären, was das eigentlich ist, die Liebe. Sie hören dazu unter anderem Beiträge übers Balzen in Tübingen und über Tierliebe in England. Gegen Ende sprechen wir dann mit Mathis Danelsig von der Tübinger Medienwissenschaft, der Kampagnen gegen Genitalverstümmelung in Tansania untersucht.
Jetzt beginnen wir aber erstmal mit Musik. Die Beatles mit Sie lieb dich aus dem Jahr 1963.
Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, 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 yeah. Du glaubst, sie liebt nur mich. Gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich. Und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Du hast ihr wehgetan, sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran und drehtest dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen, entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen und dann verzeihen. Sie dir, oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich, und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah.
Die Beatles singen, dass man sich die Liebe nicht kaufen kann. Bertolt Brecht hat, glaube ich, mal gesagt, Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben und nicht etwas zu erhalten. Was sagt denn eigentlich Hanna Spahnhehl, wenn es um die Liebe geht?
Also ich würde sagen, Liebe ist ein Gefühl, das man sich natürlich nicht kaufen kann. Aber wenn du mich jetzt so fragst, genau definieren kann ich dir das auch nicht, was Liebe eigentlich ist.
Das scheint also ganz schön schwer zu sein, das irgendwie in Worte zu fassen, oder?
Scheinbar, ja.
Vielleicht wissen die Tübinger mehr. Wir können ja mal reinhören, was die so gesagt haben. Wir haben sie in jedem Fall gefragt, was das eigentlich genau ist, die Liebe.
Liebe ist für mich Kribbeln im Bauch. Das Verlangen, dass man sich die ganze Zeit sehen muss. Und wenn man sich dann sieht, dann freut man sich so unglaublich und möchte sich gar nicht mehr loslassen.
Vertrauen, Zusammenhalt und Dasein füreinander.
Liebe gibt's für mich nicht. Das ist eine Illusion, die sich die Menschen geschaffen haben, damit sie irgendwie glücklich sind.
Für mich ist Liebe unerklärlich.
Liebe ist Vertrauen, Verzeihen und von Gott bestimmt.
Zusammenhalt, Toleranz, zusammen einen Weg gehen und sich gegenseitig unterstützen. Und natürlich basiert Liebe auch auf Respekt und jeder Partner akzeptiert seinen Partner so, wie er ist.
Interesse oder Neugier an einer Person, die mit der Zeit verflacht.
Also wenn man von Leuten Dinge geschenkt bekommt, gezeigt bekommt, von denen man es nicht erwartet und wenn man denkt, man ist diese Dinge auch nicht wert, sei es Gefühle oder auch materielle Sachen oder Unterstützung, das ist Liebe.
Das war also Fatwa Mosen mit einer kleinen Umfrage zum Thema Liebe.
Okay, aber was ist denn jetzt Liebe? Ist es jetzt Bauchkribbeln oder eine Erfindung zum Glücklichsein oder vielleicht ganz einfach verrückt spielende Hormone? Und geht es bei der Wahl des Partners immer nur um Gefühle oder ist es einfach nur total rational kalkuliert alles?
Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass es die ein oder andere Frau gibt, die das Ganze aus rationalen Gründen sich überlegt.
Ach was, das sind doch eigentlich eher die Männer, denen es nur ums Aussehen geht. Frauen, die wollen wirkliche Gefühle.
Deswegen hat der französische Präsident, der glaube ich 1,43 Meter groß ist, so eine schöne Frau. Naja, ich denke, wir können das so endlos weiter spinnen und weiter diskutieren. Wollen jetzt aber mal den Blick nach Belgien lenken, wo unsere Korrespondenten Lucas Derück und Maxime Paré versucht haben, mal herauszufinden, was denn dort die Menschen unter Liebe verstehen. Leonie Maschke hat das Ganze für uns übersetzt.
Was ist Liebe? Ist die Entscheidung für einen Partner ein rein biologischer Vorgang oder ist es doch eine rationale Entscheidung? Haben wir so etwas Mystisches wie eine Seele oder sind wir nichts anderes als durch Chemie kontrollierte Maschinen? Aber lasst uns mit einer anderen Frage beginnen. Was ist Liebe überhaupt? Vielleicht verstehen wir die Liebe besser, wenn wir uns anschauen, was eigentlich in unserem Gehirn passiert, wenn wir dieses Gefühl erfahren. Beim Einstieg in das Thema hilft uns Rudi de Hoog. Er ist Biopsychologe an der Katholischen Universität von Leuven in Belgien.
Es sind noch ein paar Hormone.
Es liegt an den vielen Hormonen. Endorphine und Neuropeptide werden freigesetzt, wenn man dieses Gefühl der Geborgenheit mit seinem Partner erfährt.
Ihr Gastgeber heute Abend, Maxime Paré.
Kandidaten, Endorphine ist besonders bindingreich. Vooral uitkijken wanneer deze hete dame je een bedmarathon voorstelt.
Kandidatin, Endorphin ist sehr einfallsreich. Du musst aufpassen, wenn diese heiße Dame einen Bettmarathon empfiehlt. Kandidatin, Neuropeptid. Mit ihren Samtlippen kann sie deinen Stoffwechsel in Aufruhr bringen. Und was ist mit Kandidatin Phenylethylamin? Sie hat die Schokolade und den Rotwein schon bereitgestellt, um dich in die richtige Stimmung zu bringen.
Maxime Perrier, Moderator der belgischen TV-Sendung Herzblatt, hat es uns gezeigt. Die Liebe ist ein Blind Date. Verschiedenste chemische Vorgänge spielen hierbei eine Rolle. Endorphine, Neuropeptide und etliche weitere Hormone. Die Liebe, nichts anderes als ein Hormoncocktail? Der belgische Neurobiologe Dick Swaap sagt, Liebe sei keine Frage der freien Entscheidung. Sie ist reine Biologie.
Ich denke, dass Verliebtheit ist auch wieder so ein Unterwerb, weil waar je dan aan kan laten zien dat vrije wil niet bestaat.
Ik denk dat liefde tot die themen gehört, aan denen man bewijzen kan dat es so etwas wie den freien Willen nicht gibt. Niemand, der Erfahrungen mit der Liebe gemacht hat, kann mir sagen, dass sie aus einer rein rationalen Entscheidung heraus erfolgt ist. Diese Dinge passieren einfach.
Manche Menschen haben das Gefühl, dass wir im Vergleich zu den Tieren eine Seele, ein Gewissen oder einen Willen haben. Aber stimmt das wirklich? Rudi de Hoog?
Onze naaste verwante mensapen die zijn ook in staat om echt wel liefderelaties te ontwikkelen. Daar zijn voorbeelden bekend.
Unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, sind ebenfalls in der Lage, Liebesbeziehungen zu entwickeln. Dazu gibt es Beispiele von Schimpansen in der freien Wildbahn. Ich denke da an die Beobachtung von Jane Goodall. Sie erzählt von einem jungen Schimpansen, der seine Mutter sehr geliebt hat. Eines Tages starb die Mutter und kurze Zeit danach auch der Sohn.
Zwar hat niemand bisher einen Ameisenbär gesehen, der grübelnd unter einer Trauerweide sitzt und Liebesgedichte verfasst, aber es gibt offensichtlich Tiere, die Liebe genauso empfinden können wie wir Menschen. Viele Leute finden es beängstigend, dass wir inzwischen so viel über die Liebe wissen. Als ob die Schönheit der Liebe durch dieses Wissen gemindert werden würde.
Ein Klump Butter. Auf das Feuer. Gaan we laten smelten. Spekjes. Da ga ik mee beginnen. En dan gaan we een stukje snijden.
Ein bisschen Butter aufs Feuer. Dann schmelzen lassen. Ich werde mit dem Schinken anfangen. Schneiden Sie ihn in Stückchen. Die Zwiebeln schmoren, eine dicke Zwiebel oder zwei kleinere, ist eigentlich egal. Dann übergießen wir das kleingeschnittene Gemüse mit Hühnerbrühe und legen ein Kräutersträußchen dazu. Petersilie, Thymian und Lorbeerblätter. Deckel drauf und so lassen wir es auf kleiner Flamme köcheln. Am Ende die Wurst hinein und langsam ziehen lassen, bis sie fertig ist.
Auch wenn man das Rezept eines besonders schmackhaften Eintopfes auswendig weiß, wie der belgische Starkoch Jérôme Meux gerade eben demonstriert hat, Liebe geht auch durch den Magen und ein gutes Mahl schmeckt immer. Gilt das Gleiche für die Liebe? Verliert sie ihre Magie, wenn wir mehr über die Vorgänge in unserem Gehirn wissen? Noch einmal Rudi de Hoog.
Wanneer we meer en meer weten welke hersenprocessen aan de basis gaan liggen van liefde, wordt de liefde daardoor niet minder fascinerend, denk ik. Integendeel, het wordt alsmaar vreemder.
Je meer wir über die Prozesse, die bei der Empfindung von Liebe in unserem Gehirn ablaufen, wissen, desto faszinierender wird sie doch. Die Kapazität unseres Gehirns ist riesig.
Die Gefühle verändern sich nicht, auch wenn wir wissen, was eigentlich in unserem Gehirn passiert. Man staubsaugt das Haus ja auch nicht anders, bloß weil man weiß, wie der Staubsauger funktioniert. Genauso ist das mit der Liebe.
And I followed her to the station with a suitcase in my hand. And I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all your love's in vain, all my love's in vain. When the train roll up to the station, I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry, all my love's in vain. When the train, it left the station, two lights on behind. When the train and left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. Willie Mae. Oh, hey, hey. Ooh, Willie Mae.
Getauft auf noch warmen Wegen, die Nacht wirkt überlegen, frei und doch gespannt, frei und noch gespannt. Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns, ein Fleck ohne Kontur. Ich will ein Anfang mit mehr Tiefe, mit mehr Hintergrund. Ein Ende ohne Zensur. Und wir liegen nicht weit von unserem Leben. Ich kann in deinen Augen lesen, frei und noch entspannt. Und wir lieben den hellen Tag entgegen, offen und verlegen, frei und doch gespannt. So frei und noch entspannt. Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns, ein Fleck ohne Kontur. Ich will ein Anfang mit mehr Tiefe, mit mehr Hintergrund, ein Ende ohne Zensur. Mit dir mehr, viel mehr, mit dir.
zwischen uns. Ein Fleck ohne Kontur. Ich will ein Anfang mit mehr Tiefe, mit mehr Hintergrund. Ein Ende ohne Zensur. Ich will keinen Zentimeter.
Hey Max, ich habe da was Passendes zum Thema gefunden. Goethe, pass mal auf. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden und lieben. Götter, welch ein Glück. Hast du auch sowas Cooles auf dem Kasten?
Naja, ich kann es ja zumindest mal versuchen. Irgendwie, der Ozean ist zu weit, wenn deine Augen in ihn blicken und die Sonne aufgeht.
Also bevor ich jetzt noch einen Lachkrampf bekomme, hörst du, glaube ich, lieber auf.
Na gut, dann versuchen wir uns dem Thema ein bisschen ernster zu nähern. Und über Liebe und Literatur zu sprechen, hast du irgendeinen Buchtipp?
Also so auf Anhieb fällt mir da jetzt ehrlich gesagt gar nichts ein.
Vielleicht bist du ja in 2 Minuten schlauer. Nathalie Nossek hat nämlich für uns das Buch Jetzt küss mich endlich gelesen.
Wie befasst sich eigentlich die Literatur mit dem Thema Liebe? Poetisch, das ist klar. Und natürlich ist sie oftmals auch blauäugig und naiv. Aber dafür ist die Literatur doch unter anderem da, um in ihr zu versinken, um von ihr mitgerissen zu werden. Und außerdem ist sie imstande, einen Moment einzufangen, den man dann beim Lesen erleben kann. So ist es zum Teil auch in dem Buch Jetzt küsst mich endlich, herausgegeben von Patrick Kutsch. Die Geschichten sind zum Beispiel von Roberto Bolaño, Max Frisch oder Hermann Hesse. Und sie handeln alle von Liebe. Manche von wahrer Liebe, einige von kurzer oder vergangener Liebe, von nur einem romantischen Tag oder von einer jahrzehntelangen Ehe. Und etliche Geschichten sind fesselnd und anrührend, lassen einen mitfiebern und mitfühlen. Ein paar tun dies leider nicht. Da wäre zum Beispiel die Geschichte von Marie-Louise Kaschnitz. Darin wird ein Mädchen im Urlaub auf einem Spaziergang von einem Jungen belästigt. Kein Gefühl, nur ein genervtes Mädchen und ein aufdringlicher Junge. Ein weiterer Wermutstropfen ist, dass Gedichte fehlen. Dabei ist es doch gerade die Lyrik, die das Thema von einer sehr persönlichen und auch ästhetischen Seite beleuchtet. Nimmt man jedoch den Briefwechsel zwischen Paul Celan und Ingeborg Bachmann, ist man wieder versöhnt. Dort stehen die Zeilen: Du lieber, weil ich so gar nicht daran gedacht habe, ist heute deine Karte richtig angeflogen gekommen. Mitten in mein Herz. Ja, es ist so. Ich hab dich lieb. Ich habe es nie gesagt damals. Das ist echte Poesie, so dass man fast glaubt, Gedichte vor sich liegen zu haben. Unterm Strich sind die Geschichten in Jetzt küss mich endlich leider etwas lieblos zusammengestellt worden. Den Storys fehlt oft der Reiz der Liebe. Sie plätschern so dahin. Zum Träumen kommt man eher selten. Aber zum Glück bleibt uns immer noch unser Goethe erhalten. Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele, die liebt.
Die Geschichtssammlung Jetzt küss mich endlich von Patrick Kutsch herausgegeben ist im Inselverlag erschienen.
Ich bin gern auf Reise, seh die Erde mir an.
Denn es gibt so viel Schönes, was man anschauen kann.
Kann ich mir denken.
Eine kleine Geschichte ist in China passiert.
Ach, in China, weil ich gerade dabei war, habe ich sie notiert. China-Mann liebt das China-Mädchen Marzipan. Und er schaut sie voller Sehnsucht an und sagt immer zu:
Mein Sweetheart, are you? Komm zu mir und ich baue dann vor Freude dir gleich ein Schloss aus echtem Goldpapier. Drum sage nicht nein, sei nett und sei mein.
Schon nach ein paar Tagen hat er sie verführt. Liebe ist in China sehr unkompliziert.
China-Mann liebt das China-Mädchen Marzipan. Und der wundert brave Ehemann, so glücklich mit ihr
im Schloss aus Papier. alter Mann lieb das Hühnermädchen Marzipan und er schaut sie voller Sehnsucht an und sagt immer zu, my sweetheart are you. Komm zu mir und ich baue dann vor Freude dir gleich ein Schloss aus echtem Goldpapier. Drum sage nicht nein, sei nett und sei mein. Schon nach ein paar Tagen hat sie verführt. Liebe ist in China sehr unkompliziert.
China-Mann liebt das China-Mädchen Marzipan und der wunderbare Ehemann so glücklich mit ihr im Schloss aus Papier.
Warum geht es eigentlich im Zusammenhang mit Liebe immer nur um Menschen oder um Männer und Frauen?
Naja, so ist es ja gar nicht. Ich habe zum Beispiel neulich im Fernsehen gesehen, dass da ein Mann war, der Gegenstände geliebt hat. Zum Beispiel, der war in ein Stück der Berliner Mauer sehr verliebt.
Oh je, aber man kann zum Beispiel auch seinen Hund lieben, oder?
Das kann man auch, ja.
In England zum Beispiel hat die Hälfte aller Haushalte einen Hund. Die müssen ja ganz schön verliebt sein, die Engländer.
In ihre Hunde.
Willa Culpepper jedenfalls aus London hat sich mit der englischen Tierärztin Paula Boyden über die Briten und ihre Hundeliebe unterhalten. Übersetzt und neu produziert wurde der Beitrag von Marina Kim.
Ich glaube, dass Engländer eine sehr besondere Beziehung zu ihren eigenen Tieren haben. Wie die meisten von uns sind Haustiere ein Mitglied unserer Familie und so behandeln wir sie auch. Wir lieben unsere Haustiere wahrscheinlich genauso wie unsere anderen Familienmitglieder. Wenn wir über Hunde reden, wird uns klar, dass die Beziehung, die wir zu ihnen haben, eine ganz besondere ist. Ihre Liebe erscheint vollkommen unbedingungslos. Es spielt keine Rolle, wie schlecht oder gut dein Tag war. Dein Hund liebt dich trotzdem und behandelt dich stets auf die gleiche Art und Weise. Im Gegensatz zu den Menschen lassen Tiere keine Stimmungsschwankungen erkennen. Es ist bekannt, dass der Besitz von Haustieren den Stress reduzieren kann und die Wahrscheinlichkeit geringer ist, an eine Herzkrankheit zu erkranken. Und dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Am Ende eines anstrengenden Tages gibt es nichts Besseres, als mit deinem Hund einen schönen Spaziergang zu machen.
I'll see you ever.
Das waren die Rolling Stones mit Walking the Dog aus dem Jahr 1964. Zurück wieder nach Tübingen und weg aus England. Was haben denn die Tübinger eigentlich so für Erfahrungen mit der Liebe gemacht? Fatwa Mosen hat im zweiten Teil ihrer Umfrage die Leute genau das gefragt, auch beim Gassigehen.
Er stand zur Seite, wo meine Schwester gestorben ist.
Sich nicht alles gefallen lassen.
Enttäuschungen sind wichtig, damit man einfach Leben in eine andere Richtung richten kann.
Ich habe gelernt, dass man seine eigenen Prioritäten in einer Beziehung zurücksetzen muss und auf jeden Fall Geduld haben muss.
Micro Europa. Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing young Europe together.
So, Hanna, jetzt reden wir mal wirklich Klartext. Erinnerst du dich denn noch beispielsweise, als du das erste Mal verliebt warst?
Natürlich weiß ich das noch. Ich meine, ich bin ja eine Frau, aber du, das ist echt eine lange Geschichte. Ich glaube, das erzähle ich dir lieber mal wann anders.
Na, ich zum Beispiel erinnere mich nur noch sehr, sehr dunkel.
Ja, du bist ja auch ein Mann, das ist natürlich mal wieder typisch. Aber hey, mal so ganz nebenbei, bist du eigentlich Single?
Na, die Frage kommt ja jetzt doch sehr überraschend. Sagen wir mal so, zumindest heute Abend habe ich noch nichts vor.
Okay. Naja, also das mit dem Flirten oder Balzen, dann solltest du vielleicht noch mal ein bisschen üben, oder?
Naja, du musst das ja eigentlich ganz genau wissen, wie das funktioniert. Denn du warst schließlich im Tübinger Zimmertheater und hast dir dieses Stück angeschaut, richtig?
Ja, es war auf jeden Fall unterhaltsam.
Ich heiße Roman und ich habe mich den anonymen Schwäbinnen-Anbaggerern angeschlossen, weil ich Kontaktschwierigkeiten mit Schwäbinnen habe und das ändern möchte. Ich heiße Robert Dito, wobei mir geht es ja jetzt schon besser, seit ich die Gruppe habe. Frauen sind zwar nach wie vor nicht in Sicht, aber ich bin jetzt geduldiger.
Ich heiße Endre und mir geht das hier alles ziemlich auf den Sack. Also ich bin seit 10 Wochen in der Gruppe dabei und die Mädchen einfach das Letzte. Ändern sich einfach nicht.
Drei Männer und ein Thema, Liebe. Ein Liederabend über Herzschmerz, Schwäbinnen und Flugzeuge im Bauch. Drei Männer, die von Eroberungen und Niederlagen singen, das höchste Glück der Erde bejubeln und sich im Balzen auf Schwäbisch erproben.
Wir, die anonymen Schwäbinnen-Anbaggerer ASA, haben als Ziel, uns in die Bedürfnisse der Schwäbin hineinzuversetzen und diese dann bei der Kontaktaufnahme mit einzubeziehen. Wir ASA haben herausgefunden, dass die Schwäbin gern finanziell sichere Beziehungen eingeht. Also, neben der Fernbedienung geht am besten ein Bausparvertrag. Die Schwäbin wird auch gerne zum Essen ausgeführt. Gar nicht gut kommt an Getränke übernehmen, ist fest verteilbar. Dagegen führt eher zum Erfolg der Fidi zum Bananensplit einlade. Der Fidi zum Bananensplit einlade.
Die drei Zimmertheaterschauspieler geben Titel von Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer zum Besten, singen Chansons von Georg Kreisler und schmettern Liebesschlager. Dabei wird klar, Mann ist nicht gleich Mann. Der eine bejammert und beschluchzt die vergangene Liebe, der nächste erzählt von Morden an ihm überdrüssig gewordenen Frauen. Der dritte ist vor Liebesglück ganz aus dem Häuschen. Aber ob Macho, einsamer Cowboy oder Romantiker, eigentlich geht es ihnen allen nur um eines, Frauen. Frauen und Liebe, die manchmal sogar sie blind macht.
Sie ist ein herrliches Weib, sie ist ein göttliches Weib. Wenn ich sie sehe, dann lacht mir gleich die Seele im Leib. Sie ist ein herrliches Weib, sie ist ein einziges Weib. Aber ach, sie kann nicht kochen. Sie hat eine Operpartie sowie eine Unterpartie und eine Anatomie wie eine Straußmelodie. Sie hat eine Physiognomie und eine Geografie. Aber sie kann nichts lesen.
Unter der Leitung von Petra Afonin haben Endre Holetzky, Robert Arnold und Roman Roth einstudiert, was anfangs eine spontane Idee war. Was die drei Darsteller da preisgeben, ist aber nicht nur aufgesetzt, sondern es zeigt, dass Männer eben auch im richtigen Leben nicht immer so cool sind, wie die Klischees oft glauben machen. Frau jedenfalls mag überrascht sein oder aber ganz verständnisvoll, denn wann zeigt Mann schon mal so viel Gefühl? Das Resümee eines Abends in Tübingen, der auf heitere Art und Weise darzustellen versucht, dass auch Männer Herzen haben. Schauspieler Endre Holetzky.
Da ist es dieser Abend geworden, dass einfach nur Männer und eine Pianistin die Tübinger Damenwelt versuchen, mit ihren Liebesschnulzen und Liebesballaden und Liebesgejammer zu bezirzen. Genau.
und den Herren vielleicht den ein oder anderen Flirt-Tipp mit auf den Weg geben. Schließlich geht's ja hier ums Balzen und um Schwäbinnen im Besonderen, oder? Noch einmal Endre Holecki.
Ich glaube, es geht nicht um Schwäbinnen oder nicht Schwäbinnen, sondern die Frau an sich. Frauen sind unglaublich wundersame Wesen und sie kommen von Venus und wir kommen vom Mars und so schön ist das.
Männer haben schwer nehmen frei. Aus dem Haar und ganz frei.
Herbert Grönemeyer hat aber doch ganz ehrlich eins vergessen, oder? Männer sind gar nicht so tolle Bastler, wie er singt, sondern doch meistens total unkreativ.
Wieso kriegst du auch immer nur Staubsauger und Teflonpfannen zum Geburtstag?
Ich habe eigentlich auch schon mal ganz schöne Geschenke bekommen, zum Beispiel ein Fotoalbum oder sowas. Aber das ist doch eigentlich meistens nur am Anfang so kreativ.
Das heißt, nach einiger Zeit gehen den Männern die Ideen aus, kann man das so sagen?
Ja, scheint so. Lass uns aber doch mal hören, was die Tübinger da so für Erfahrungen mit Kreativität und Geschenken in Sachen Liebe gemacht haben.
Geschenke, die Liebe beweisen, müssen nicht unbedingt teuer sein. Also ich habe meiner Liebsten immer kleine Geschenke gemacht, aber die kamen von Herzen und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ganz speziell habe ich hier mal aus Brasilien ein Stück von den Rio de Janeiro-Treppen mitgebracht. Solche Dinge sind tausendmal mehr wert als ein teurer Wagen.
Ein Kuss.
Also das tollste Geschenk, das ich meiner Ex-Freundin mal geschenkt habe, war ein Ring mit einer Inschrift.
Eine Dortmund-Reise, da hat er sich unglaublich drüber gefreut. Und ich glaube, das bleibt ihm in Erinnerung. Mir in Erinnerung ist geblieben, dass ich mal total romantisch in die Stadt der Liebe durfte. Und zwar an meinem Geburtstag. Wir sind nach Paris gefahren. Das ist, glaube ich, ein Geschenk, das ich nie vergessen werde.
Was mich mein Leben lang begleiten wird, sind meine zwei Kinder. Weil ich mir immer einen Teil gewünscht habe von meinem Lebenspartner.
Psychedelic invocations, I'm at a hurry at the station, I give to you the job of princess of Hindu birth, a woman of flesh, a child of the earth, I give to you the hang-ons of Babylon, Miles Davis, the black unicorn, I give to you the palaces of Montezuma, the gardens of Akbar's tomb, I give to you. The spider goddess and needle boy, the slave dwarves that they employ, I give to you. A custard-colored super dream,
bouquet wrapped in Marilyn Monroe's negligee. I give to you. I want nothing in return, just the softest little breathless word. I ask you. A word contained in a grain of sand that can barely walk, can't even stand. I ask for you. Come on, baby, let's get out of the cold. Give me your precious love for me to hold. Come on.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Zurück bei Micro Europa. Unser Thema heute: Liebe und Sexualität. Bei uns im Studio ist jetzt Mathis Danelzig, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen. Mit ihm sprechen wir heute über das Thema Genitalverstümmelung. Herr Danelzig, Sie waren ein Jahr in Tansania und haben da zum Thema Kampagnen gegen Genitalverstümmelung geforscht. Erklären Sie mal, was machen Sie da und worum geht es Ihnen da eigentlich?
Ja, hallo. Das stimmt, ich forsche zu Kampagnen gegen Genitalverstümmelung. Das sind also Kampagnen, die in meinem Fall tansanische Staatsbürger initiieren, um andere Tansanier davon zu überzeugen, mit der Praktik aufzuhören. Und wofür ich mich genau interessiere, ist eigentlich, wie die das anstellen, welche Strategien die anwenden und welche Probleme die dabei auch haben.
Wenn wir jetzt so über Genitalverstümmelung reden, vielleicht hat man da ja schon eine kleine Idee, was das ist, aber wie genau würden Sie das eigentlich definieren und wo liegen bei der Genitalverstümmelung die Probleme?
Also ganz grob gesagt gibt es zwei große Probleme. Das eine sind die gesundheitlichen Folgen und das zweite ist, dass es eine Menschenrechtsverletzung ist. Die Genitalverstümmelung, mit Genitalverstümmelung ist eigentlich alles gemeint, jede Verletzung der Vagina, die nicht medizinisch begründet ist. Und man unterscheidet normalerweise vier Formen. Die Weltgesundheitsorganisation unterscheidet vier Formen. Die erste Form ist die sogenannte Klitoridektomie. Das ist die teilweise oder vollständige Amputation der Klitoris. Die zweite Form ist die sogenannte Exzision. Das ist wie Typ 1, aber zusätzlich noch die teilweise oder vollständige Amputation der inneren Schamlippen. Der Typ 3, das ist die schwerste Form, nennt sich Infibulation. Das ist umfasst Typ 1 und Typ 2 meistens, nicht immer. Und zweitens noch die Vernähung der äußeren Schamlippen, sodass nur eine kleine Öffnung bleibt zur Vagina. Das sind die drei wichtigsten Formen. Die ersten beiden machen etwa 85% der Fälle weltweit aus, diese schwerste Form in etwa 15. Und der vierte Typ umfasst alle anderen Formen. Also es gibt auf der Welt noch eben andere, zum Beispiel Dehnung oder Verätzungen und sowas alles. Aber das ist nur ein kleiner Anteil der Fälle weltweit.
Und warum wird sowas überhaupt gemacht?
Die Praktizierenden, die Befürworter haben eine ganze Reihe von Gründen. Manche denken, es ist eine religiöse Vorschrift. Manche geben an, dass sie es weitermachen, weil es eine Tradition ist und zu ihrem kulturellen Erbe gehört. Es gibt Schönheitsideale, denen die Praktizierenden damit entsprechen. Die Vermutung, dass es medizinische Vorteile gäbe durch die Praktik. Und eben auch sexualmoralische Ziele, die da verfolgt werden.
Mhm. Und wenn wir jetzt so darüber reden, kann man das irgendwie eingrenzen? Also wo wird diese Praktik vollzogen? Gibt es da spezielle Regionen, auf die man das festsetzen kann?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass es hauptsächlich ein afrikanisches Thema ist. Das ist ja auch das, wovon man so ausgeht. Aber neben afrikanischen Ländern wird es noch in einer Reihe von anderen Ländern praktiziert, zum Beispiel im Jemen oder, das ist erst seit ein paar Jahren bekannt, im kurdischen Teil vom Irak, auch in Indonesien zum Beispiel. Aber der größte und inzwischen auch in Ländern, in die Menschen aus Afrika zum Beispiel einwandern, also auch in Deutschland oder alle anderen Einwanderungsländer.
Das heißt, auch in Europa spielt es inzwischen eigentlich dann schon eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen schwer zu ermitteln, wie viele Frauen in Deutschland betroffen sind und wie viele Mädchen dem Risiko ausgesetzt sind, der Praktik noch unterzogen zu werden. Da gibt es nur Schätzungen. Aber in der Tat, das ist ein Thema, sowohl fürs Rechtssystem als auch für das Gesundheitssystem.
Ihrer Erfahrung nach sind es dann aber auch meistens, also die Fälle, die das hier in Europa betrifft, meistens Einwanderer aus eben diesen afrikanischen Regionen, in denen das praktiziert wird, oder?
Ja, eigentlich, ja, ausschließlich, ja. Also zumindest nach meinem Wissen. Also ich glaube, sonst habe ich noch nie von einem Fall gehört. Ja.
Jetzt werden wir gleich nochmal mit unserem Studiogast über die Lage in Tansania sprechen. Davor noch ein Musikstück.
The long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river,
I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you.
Herzlich willkommen zurück bei Mikro Europa. Unser Studiogast ist heute Mattis Danelczyk, Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen. Er forscht zu Genitalverstümmelung, insbesondere in Tansania. Wir waren stehen geblieben, indem wir festgehalten hatten, dass es hauptsächlich ein afrikanisches Thema und Problem ist. In welchen Ländern wird diese Praktik denn dort hauptsächlich vollzogen?
Also in Afrika ist es eigentlich geformt wie ein Anker sozusagen. In Westafrika betrifft zum Beispiel den Senegal und geht dann hauptsächlich und südlich der Sahara nach Ostafrika zieht es sich dann. Also über Länder wie dann Sierra Leone, um ein paar zu nennen, Nigeria und so weiter, aber auch in der Sahelzone, also Tschad, Mali und so. Und in Ostafrika weitet es sich dann aus, also wie so ein Anker sozusagen nach Norden, nach Süden. Das Horn von Afrika ist sehr stark betroffen, also Länder wie Somalia. Und dann nach Norden der Sudan und Ägypten. Und nach Süden eben bis zur, die südliche Grenze ist Tansania. Also da läuft die Grenze im Land. Es gibt Landesteile, wo das nie praktiziert wurde und Landesteile, wo die Praktik die Norm ist.
Tansania, also auch das Land, wo Sie selbst ein Jahr fast geforscht haben. Jetzt hatten wir vorher gesagt, dass es auch Schönheitsideale gibt, die als Grund angeführt werden für diese Praktik. Ist das in Tansania dann auch der Fall?
Also in Tansania wird hauptsächlich Typ 1 und Typ 2 dieser Praktik praktiziert, das hatte ich ja gerade schon mal genannt. Und die, wenn man nicht genau hinguckt, sozusagen verändert das Aussehen des Genitals nicht so entscheidend. Deshalb ist dies mit den Schönheitsidealen, spielt hauptsächlich dort eine Rolle, wo Infibulation betrieben wird. In Tansania spielt allerdings eine große Rolle sexualmoralische Gründe. Also bestimmte Ziele werden da verfolgt, sozusagen die Libido der Frau nicht zu zerstören, das ist eigentlich nie das Ziel, sondern eher einzudämmen, weil sie als überbordend verstanden wird. Also die Frau als übersexualisiertes Wesen sozusagen, das ohne Eindämmung sozusagen ständig davon getrieben wäre.
Also kulturelle Maßstäbe, die für uns hier in dem Sinne nicht greifbar sind. Insofern meine Frage, ob die westliche Sicht auf diese Dinge vielleicht nicht auch eine Problematik birgt, dass man sagt, wir sagen euch, was gut und richtig ist, und beurteilen das hier von Europa aus sozusagen, ohne eigentlich die Kulturen zu kennen.
Ja, also das würde ich, in einer gewissen Weise ist das richtig. Man muss sich schon klar machen, dass Sexualität immer kulturell geprägt ist. Also es gibt nicht sowas wie eine natürliche Sexualität und dann eine Überformung von Kultur, sondern Sexualität ist bei Menschen immer eine kulturelle Sache. Das heißt, wenn wir ein bestimmtes Ideal an Sexualität propagieren, dann ist das immer unseres und nicht einfach ein natürliches oder so. Aber trotzdem ist es auch nicht, das heißt aus meiner Sicht aber nicht, dass man es nicht machen kann. Man muss sich halt nur sehr gut überlegen, was man tut und mit welcher Begründung man es tut. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Kultur verändert sich ständig. Und auch in den Ländern, wo es praktiziert wird, wurde es nicht immer getan. Und es muss auch nicht für immer da praktiziert werden. Und im Land, also ich habe ja nur mit Tansaniern zu tun, die Diskussion ist im Land eine rein tansanische.
Das heißt, welchen Ansatz wählen dann die Aktivisten in Tansania?
Also das ist ganz unterschiedlich. Die Aktivisten, mit denen ich zu tun habe, deren Schwerpunkt ist eigentlich, eine gute Beziehung zu ihren Zielgruppen aufzubauen. Das geht zum Teil über Jahrzehnte, weil das Thema sehr heikel ist und intim. Und viele, Sie hatten das schon angesprochen, ist es eine koloniale Haltung. Viele Praktizierende das in der Tat als Angriff auf ihre Kultur erleben. Und deshalb ist die Beziehung so unglaublich wichtig, damit Vertrauen entsteht. Und wenn das gegeben ist, dann wird halt versucht, bestimmte Argumente anzubringen, die halt überzeugen sollen. Das gelingt nicht immer.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ein Hauptproblem ist auch, dass man es im Zweifelsfall mit einer Art verlorenen Generation zu tun hat. Also praktisch einer Gruppe von Menschen, denen gesagt wird, so wie ihr, die Praktik, die an euch vollzogen worden ist, ist falsch. Die müssen aber dennoch natürlich mit den teilweise fürchterlichen Konsequenzen leben.
Das ist in der Tat ein besonderes Problem, dass die Aktivisten auch ernst nehmen, mit denen ich zu tun habe. In der Tat so, die Folgen der Praktik ergeben sich natürlich erstmal einfach aus dem anatomischen Eingriff. Aber es macht natürlich einen Unterschied, auch ob man es als traumatisierend erlebt oder nicht, macht natürlich einen Unterschied, ob dieser Praktik Sinn zugeschrieben wird oder nicht. Viele Praktizierende empfinden diesen Eingriff als notwendig und als eine gute Sache, auch wenn sie ihnen ihre Kinder zum Beispiel leid tun, weil sie dem Schmerz ausgesetzt sind. Aber sie empfinden es als eine gute Sache. Wenn jetzt die Aktivisten kommen und sagen, das war nicht sinnvoll, dann erzeugt das natürlich, dann stellt das sehr viel in Frage und erzeugt auch Dissonanzen. Und diejenigen, die die Praktik erlitten haben und jetzt auch noch gerade junge Frauen, die vielleicht noch nicht verheiratet sind, in denen jetzt sich auch einfach die Stimmung dreht gegen die Praktik, sind natürlich doppelt geschlagen. Dagegen kann man grundsätzlich nichts machen, aber die Aktivisten machen sich schon Gedanken darüber, diese Frauen nicht noch zusätzlich zu stigmatisieren.
Kann man da zum Abschluss, es ist ein unglaublich spannendes und unglaublich weitläufiges Thema, kann man sowas wie eine Prognose abgeben, speziell für Tansania?
Also in Tansania haben nie mehr als 20% der Frauen die Praktik erlitten. Inzwischen ist die Rate bei 16% der Frauen. Das heißt, die Rate derjenigen Mädchen, die es neu erleiden, ist noch geringer als 16%. Aber an gewissen Orten in Tansania wird die Praktik auch noch öffentlich vollzogen. Ich denke, in Afrika grundsätzlich geht der Trend nach unten. Aber ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, im kurdischen Teil vom Irak haben wir erst vor wenigen Jahren überhaupt erfahren, dass dort die Praktik praktiziert wird. Das heißt, das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen, aber ich glaube, insgesamt auf ein paar Jahrzehnte gesehen werden wir, glaube ich, schon, oder könnte es sein, dass die Praktik beendet wird.
Dann danke ich sehr herzlich, dass Sie heute bei uns waren, bei Mikro Europa. Das war also Mathis Danelczyk, unser heutiger Studiogast. Ein spannendes, sehr schwieriges Thema, das er bearbeitet hat und nach wie vor bearbeitet. Herzlichen Dank für den Besuch. Happier than with no mindset.
Liebe und Sexualität, ganz schön schwer in eine Stunde zu packen, aber wir sind am Ende unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung angelangt.
An der Technik war wie immer Oliver Lichtwald, die Redaktionsleitung hat Ulrich Hägele. Am 28. August gibt es dann die nächste Mikro-Europa-Sendung über Partizipation und Demokratie. Und jetzt gleich geht es im Uniradio-Programm weiter mit einem Vortrag aus dem Sommersemester. Frank Schirmacher, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen, spricht über die Idee der Zeitung. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Am Mikrofon waren Hanna Spahnhehl und Maximilian Heim.